Herzlich willkommen zu unserem Podcast zwischen Kopf und Kreide. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir mit einer sehr beeindruckenden Geschichte. Ich freue mich, dass du, liebe Katrin Marchand, mir heute aus Köln zugeschaltet bist. Ein ganz herzliches Willkommen an dich, liebe Katrin.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich echt total, dass du hier bei uns bist. Stell dich einmal kurz vor und wenn du magst, kannst du ja gleich noch etwas ergänzen. Du bist Ärztin und weshalb du heute hier bei uns bei Zwischenkopf und Kreide bist, ist, dass du Ruderin bist, um genau zu sein, Schlagfrau. Und du ruderst nicht nur erfolgreich auf nationaler Ebene, sondern auf internationaler Ebene und warst schon dreimal bei den Olympischen Spielen, 2012 in London und 2016 in Rio und jetzt ganz jüngst bei den Paralympischen Spielen in Paris, wo ich auch mit dir mitgefiebert habe.
Ja, das war ganz spannend.
Ja, das war insofern spannend. Ich glaube, so viel darf ich sagen, weil ihr 100, nee,
600.
600. So rum der Bronzemedaille vorbeigeschlittert seid.
Ja.
Und das unfassbar spektakulär war. Und als Zuschauer sowas von spannend. Wir dachten auch erst die Bronzemedaille in der Tasche und dann kam die Videoanalyse und die Enttäuschung. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf zu sprechen. Als erstes fragt man sich wahrscheinlich, wie kommt es, dass du zweimal bei den Olympischen Spielen gewesen bist und jetzt bei den Paralympischen?
Ja, das ist ja nicht so der typische Werdegang, sage ich mal. Ich glaube, es gibt auch relativ wenig Menschen, die so eine Karriere haben. Ich hatte, nachdem ich aufgehört habe zu rudern, also 2016, um mein Studium fertig zu machen, also mein Medizinstudium, da habe ich angefangen zu arbeiten und dann hatte ich einen Schlaganfall im Alter von 30 Jahren. Und dann hatte ich halt überlegt, naja, jetzt ist irgendwie ja das Leben ein bisschen anders und ich habe halt die Möglichkeit, nochmal Leistungssport auf einer anderen Ebene zu machen und wollte nochmal einfach zu den Paralympischen Spielen fahren, weil ich das früher in London und Rio eigentlich eine sehr schöne Zeit fand. Und dann dachte ich, mein Gott, jetzt, wenn ich die Möglichkeit habe, dann probiere ich es mal. Und es hat geklappt.
Ich finde das so beeindruckend, dass du aus diesem harten Schicksalsschlag, darf man das so nennen, also viele würden das sicherlich so bezeichnen, etwas so Mutiges und nach vorne Blickendes gemacht hast und mich beeindruckt total deine Stärke und diesen Drive, dass du gesagt hast, okay, dann wende ich mich jetzt wieder meinem Sport zu und versuche bei den Paralympischen Spielen teilzunehmen und das hast du dann ja auch geschafft. Das
Ja,
ist
ich
wirklich.
denke halt immer nach vorne, ne? Also da positiv zu denken, hilft einem enorm weiter im Leben. Und wenn man immer überlegt, was kann ich und was kann ich im Leben vielleicht auch noch Positives erreichen, dann nehme ich mir das auch gerne vor und ich bin auch immer ein großer Freund von Herausforderungen, die ich dann auch annehme.
Ja, also das kann man ja echt sagen. Ich habe mich gefragt, ob du diese optimistische Grundeinstellung und diesen Blick nach vorne, ob du das auch aus dem Bereich Leistungssport mitgenommen hast oder ob du sagst, nee, das habe ich aus einer ganz anderen Ecke. Ich hatte, keine Ahnung, Idol in der Jugend. Kannst du das beantworten, woher du diese...
Das kommt tatsächlich auch aus dem Sport. Und zwar hatte ich 2016, bin ich Zweier gefahren. Und meine Zweierpartnerin und ich, also Kerstin und ich, wir hatten immer das Gefühl, wir versuchen uns immer alles irgendwie positiv zu reden. Also wenn schlechtes Wetter war, dann mussten wir trotzdem trainieren. Und dann haben wir mal gesagt, naja, wenn jetzt mehr Welle ist, dann haben wir mehr Spaß und haben uns dann irgendwie gefreut, dass Welle ist, was totaler Schwachsinn ist.
Das ist voll wackelig, oder? Das ist doch viel
anstrengender
wahrscheinlich.
Spaß. Dann wird man
und
nass.
Außerdem ist es schweinekalt.
Ja, also genau, wir haben uns das immer dann ja einfach schön geredet, weil wir dachten, naja, wir können es jetzt nicht ändern. Also, oder auch generell Situationen, die man nicht ändern kann, dann einfach positiv für sich zu sehen, das hilft einem im Endeffekt mehr, als wenn man dann den Kopf in den Sand steckt und sagt, alles ist scheiße. Und das hat mir tatsächlich auch ein bisschen geholfen nach dem Schlaganfall, dass ich halt dachte, ja gut, also schön ist das auf jeden Fall nicht, mit 30 dann schon so aus dem Leben gerissen zu werden. Aber es gibt halt immer noch positive Dinge, die ich dem Ganzen abgewinnen kann. Und ich fokussiere mich halt dann lieber auf das Gute als auf das Schlechte, weil das einfach zielführender ist. Also oder mich selbst ein bisschen
Ja,
besser drauf macht, ja.
wie man sieht, bringt dich das total nach vorne. Also Teilnahme bei den Paralympischen Spielen, das ist ja schon echt richtig karrieretechnisch zu unterschätzen. Wir haben jetzt hier natürlich den Podcast zwischen Kopf und Kreide, in dem wir uns jetzt heute bewegen. Und ich versuche jetzt mal eine Brücke zu schlagen, weil wir uns in unserem Podcast ja sehr auf die humanistische Haltung von Carl Rogers im Hinblick auf Schule beziehen. Und deswegen hatten wir uns heute überlegt, dass wir darüber sprechen, wie geht Leistungssport und Schule eigentlich? Funktioniert das zusammen? Und da würde ich gerne mit der Frage an dich einsteigen. Wann hast du mit dem Leistungssport begonnen? In welcher Klasse warst du da?
Also das kann ich ziemlich genau sagen. Und zwar war das im Oktober 2005. Da kam ich irgendwie also ich hatte früher Hockey gespielt und dann habe ich aber aufgehört, weil ich mit dem Trainer gar nicht zurecht kam. Und dann war ich laufen und dann meinte mein Bruder zu mir, also der Florian, Mensch, irgendwie jetzt komm doch einfach mal mit zum Rudern und dann schaust du dir das mal an. Also du hast gute Voraussetzungen, dann kommst du jetzt einfach mal mit. Und habe ich gedacht, okay, dann komme ich jetzt einfach mit und dann bin ich da einfach von heute auf morgen auch hängen geblieben. Man muss sagen, man wächst ja dann da so rein. Also ich habe natürlich jetzt nicht dreimal am Tag trainiert, da war ich noch 15, also kurz vor meinem 16. Geburtstag, sondern man fängt dann an irgendwie mit fünfmal die Woche, was jetzt auch schon viel ist, glaube ich, neben
Das
der
ist schon
Schule.
mega viel. Ja.
Aber also ich kann auch sagen, ich hatte halt immer Eltern und auch also Familie und Freunde, die das alle unterstützt haben. Und ich hatte nie irgendwie jemand, der so gegen mich gearbeitet hat. Und das ist natürlich total hilfreich. Also dass man nicht sich noch zu Hause auch erklären muss, warum man jetzt wieder zum Training gehen möchte und nicht irgendwie sonntags mal um 11 Uhr brunchen geht oder so. Sondern kannte das halt gar nicht. Ne? Ich hatte das nie so, dieses sonntags ausschlafen und irgendwie um 12 frühstücken oder so. Also war bei uns nie üblich. Und da meine ganze Familie halt auch rudert, war das für mich relativ einfach, da auch mit reinzurutschen.
So mit einzusteigen. Und hattest du Freundinnen, die das irgendwie nicht verstanden haben oder gesagt haben, boah, wie machst du das? Oder also hast du darüber auch Anerkennung im sozialen Umfeld
Ja,
erfahren?
also ich meine,
Oder
klar,
eher
als ich angefangen habe, war ich
Missgunst?
natürlich nicht so erfolgreich wie dann am Ende. Also, dass ich erfolgreich bin, das war erst so kurz vorm Abitur, da bin ich zur Junioren-WM gefahren einmal, aber auf dem Weg dahin hatte ich jetzt nicht so die krasse Anerkennung, dass ich irgendwie super sportlich und erfolgreich bin. Also sportlich war ich schon, aber erfolgreich nicht. aber musste mich nie meinen Freunden so krass erklären. Die kannten das halt dann irgendwann von mir. Die haben immer gefragt, so, wie machst du das und wie motivierst du dich? Und da habe ich gesagt, naja, also für mich ist das halt einfach total normal, so wie andere einkaufen gehen oder andere sich was zu essen kochen oder die Wohnung putzen müssen, gehe ich halt zum Training. Also das ist einfach in meinen Alltag integriert und ich habe da nie drüber nachgedacht, ob ich das mache oder nicht. Und es war halt so in meinem Alltag drin. Deswegen war es für mich eigentlich nicht
Wahnsinn.
schwierig.
Vielleicht magst du uns mal erzählen, wie so eine typische Woche bei dir aussah. Vielleicht so,
Ja.
als du Junioren-Weltmeister, nee, Junioren, was hast du gesagt?
Bronze haben wir geholt auf
Bronze,
Junioren-WM.
ne? Ja, geholt hast, also so um den Zeitraum herum.
Ja, also Rudern ist schon ein sehr aufwendiger Sport. Also man muss sehr viel investieren, zeitlich. Das war dann während der Schulzeit so, dass ich eigentlich montags immer frei hatte oder eine Stunde laufen gegangen bin. Und dann
Also
gut unter.
trainingsfrei oder schulfrei?
Nee, trainingsfrei, genau. Also entweder
Trainingsfrei.
frei oder halt eine Stunde laufen oder so. Irgendwas halt, was nicht im Boot stattgefunden hat. Dann hatten wir zweimal die Woche Krafttraining nach der Schule, war das immer. Also ich kann ja nur nach der Schule dann trainieren. Ich war zum Teil auch erst um 4 Uhr zu Hause. Und ansonsten sind wir halt immer rudern gegangen. Und am Samstags auch zweimal, sodass man insgesamt schon so 7, 8 Einheiten hatte am Ende. Ja, aber es ist halt, wie gesagt, dadurch, dass mein Bruder auch gerudert ist und meine Mutter uns dann auch gefahren hat, war das jetzt nicht so schwierig. Also ich musste ja einfach nur auf den Zug aufspringen. Und das war
Ja, das
natürlich.
klingt nach einem tollen familiären Support
Ja.
dahinter, ne?
Ja, ich glaube, meine Eltern waren da auch immer hinterher, dass wir irgendwas vernünftig machen.
Ich frage mich gerade, hattest du auch noch andere Hobbys?
Ja, ich war noch in der Musikschule, aber das habe ich immer eher so stiefmütterlich behandelt. Also das hätte ich gar nicht so gerne gemacht. Das habe ich für meine Eltern gemacht, aber da hatte ich nicht so viel Spaß dran. Und ja.
Und das hast du dann auch noch in dieser Hochphase auch gemacht oder hast du das dann irgendwann
Ja,
aufgegeben?
also zu den Stunden bin ich hingegangen, aber geübt habe ich gar nicht. Und irgendwann habe ich dann auch, also ich glaube 2008 oder 2009 habe ich dann auch aufgehört. Also zum Abitur, weil dann, also für mich war eigentlich immer klar, ich will Sport machen, ich will nicht Musik machen. Aber ja, meine Eltern wollten das irgendwie.
Wahnsinn. Also ich frage mich gerade, ob du so Hermine Granger-like so einen Zeitumkehrer gehabt hast.
Also man ist
Und
irgendwie so als Jugendlicher schon sehr belastbar, muss ich sagen. Also jetzt denke ich mir auch so, warum hast du das gemacht? Das war ja, also ich hatte Tage, da bin ich irgendwie um 8 Uhr zur Schule oder um 7 Uhr los, dass ich um 8 Uhr in der Schule war und bin auch erst um 8 Uhr abends wieder zu Hause gewesen. Also das war bei uns, also manchmal war das halt einfach normal. Das waren dann die nicht so schönen Tage, muss ich auch sagen, aber
also
ja.
ich frage mich da erstmal, A, waren es irgendwie Platz für Hausaufgaben, Lernen? Haben deine schulischen Erfolge darunter oder deine schulischen Leistungen darunter gelitten? Ich kann mir das ja gar nicht anders vorstellen.
Ja, also was ich schon gemerkt habe, auch an meinen Mitschülern, dass ich immer sehr organisiert war. Also ich wusste immer genau, wie sieht mein Tag morgen aus, wann habe ich Zeit, meine Hausaufgaben zu machen. Ich glaube, viele meiner Mitschüler sind halt nach Hause gekommen, haben dann erstmal sich hingelegt und Füße hoch und dann irgendwie nochmal Fernsehen und dann um 5 Uhr irgendwann mit den Hausaufgaben angefangen oder sind rausgegangen und haben dann irgendwie abends um 9 die Hausaufgaben gemacht. Das gab es halt bei mir nicht. Also ich hatte immer einen sehr strukturierten Tag. Also ich bin dann nach Hause gekommen, dann war Mittag gegessen. Dann habe ich mich auch mal eine Stunde irgendwie ausgeruht und dann sind wir aber zum Training gefahren und dann nach dem Training habe ich halt Hausaufgaben gemacht. Ich muss sagen, also ich glaube, ich war auch so von Grund auf eigentlich relativ gut in der Schule. Also ich hatte nie irgendwie Schwierigkeiten in irgendeinem Fach, außer in Deutsch. Aber das kam ja schon auch dann entgegen, dass ich da ja vielleicht so eine Grundbegabung auch hatte. Aber wie gesagt, ich war immer sehr strukturiert und geplant. Also ich wusste immer, was wann passiert. Sonst so, anders geht das nicht.
Ja, das glaube ich auch. Also das ist ja eine unglaubliche Kompetenz im Hinblick auf Zeitmanagement. Ich frage mich gerade, welche anderen Persönlichkeitsmerkmale man vielleicht noch mitbringt, um
Ja, ich glaube auf
Schule
jeden
und
Fall auch
Leistungssport zu kombinieren, so.
so ein bisschen Ehrgeiz, glaube ich. Also gar nicht so da in dem Sinne von, ich möchte erfolgreich werden, sondern auch Ehrgeiz, ich möchte das schaffen, weil es mir Spaß macht auch. Und also ich glaube, dass mir das auch immer Spaß gemacht hat, was ich gemacht habe. Außer die Musikschule.
Ihr kommt ja echt schlecht
Ja,
weg
das tut mir leid. Also war auch,
heute.
ich habe gestern mit meiner Mutter nochmal Blockflöte gespielt. Das war auch ganz cool. Ich habe es noch irgendwie geschafft. Aber also ich habe halt gemerkt, ich wusste immer, das ist nicht das, was ich später machen will. Und ich habe halt immer super gerne Sport gemacht. Es hat mir einfach immer mehr Spaß gemacht als Musik. Es ist einfach so. Ich weiß nicht warum, aber ja, also man braucht auf jeden Fall viel Ehrgeiz und halt den Wille oder so eine klare Vorstellung von dem, was man schaffen will. Und ich habe relativ früh für mich erkannt, da war ich 16 oder 17, dass ich eventuell die Chance habe, zur Junioren-WM zu fahren. Und dann habe ich halt da einfach so ein bisschen investiert, mental auch. Also ich habe mich dann angestrengt im Training, dass ich da besser werde. Und ja, also ich hatte halt immer so ein bisschen das Ziel vor Augen, würde ich sagen. Und dann hangelt man sich halt von Jahr zu Jahr. Und dann war 2008, dann war 2009, dann gucken wir mal, was will ich nächstes Jahr schaffen. Und irgendwann fängt man dann natürlich an, in diesen 4 Jahreszyklen zu denken. So, jetzt war Olympia, jetzt will ich das nächste Mal auch wieder zu Olympia.
Wahnsinn. Wenn ich dein 15-jähriges Ich getroffen hätte und gesagt hätte, du fährst auf jeden Fall dreimal zu den Olympischen Spielen. Hättest du das geglaubt?
Nee, nie. Also ich hab,
Also
weiß noch,
das ist
als
dann schon auch
letztes,
ein Prozess sozusagen, der sich entwickelt dann.
ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nämlich noch ziemlich genau, dass ich immer früher gedacht habe, das war 2008, da war ich dann bei der Junioren-WM und dann habe ich Olympia im Fernsehen gesehen. Da dachte ich, boah, krass, das sind die besten Sportler auf der Welt, die sind die besten in ihrer Sportart. Und allein dahin zu kommen, ist einfach so eine krasse Leistung und es war für mich. Ich habe das im Fernsehen gesehen, ne? Also so überhaupt nicht greifbar, sondern so total surreal, überhaupt dahin zu fahren. Und dann dachte ich halt immer, boah, krass irgendwie. Also wenn man das schafft, also dann muss man sich ja auch die Olympischen Ringe tätowieren lassen. Und das war nämlich dann tatsächlich so, dass ich dann
Ah.
in London war und dann dachte ich so, krass,
Die
jetzt habe ich
Katrin hat nämlich die
ja.
Olympischen Ringe tätowiert.
Und auch wirklich nur aus dem Grund, weil ich halt dann damals mir gedacht habe, das ist so krass und da kann man so stolz drauf sein, wenn man das schafft und
Absolut.
das würde ich mir auf jeden Fall auch tätowieren lassen. Und dann war ich halt da und dann war es halt gar nicht mehr so krass, wenn man es dann irgendwie geschafft hat, dann war es halt so greifbar. Also immer, ich wusste immer noch, dass es natürlich ein mega Ereignis ist und auch ein super Erfolg, aber wenn man es dann geschafft hat, dann denkt man so, ja, jetzt krass, jetzt habe ich es geschafft. Ja, jetzt bin ich
Wahnsinn.
hier.
Jetzt
Und dann
stehe ich
denkt man
da.
so, ja, das ist krass, jetzt bin ich ja eine von denen, wo ich mal dachte, das werde ich nie schaffen. Ja.
Ja. Mega, also mega beeindruckend.
Aber ich war da auch
Und
21 in London, also ich war noch relativ jung, muss ich sagen, für Rudern.
aber das ist ja auch dann total, totaler Erfolg, oder? So ein
Ja,
Newcomer.
es war, also London war auch total unerwartet, da überhaupt hinzufahren. Also da war ich gar nicht so drauf vorbereitet. Das kam echt so aus dem, für mich kam das so aus dem Nichts und ich dachte mir, ich war immer nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Aber ich glaube, später habe ich dann gemerkt, dass es vielleicht doch nicht so war, sondern dass ich auch ein bisschen was dazu beigetragen habe, dahin zu fahren.
Absolut. Also ich weiß von dir, dass da ja auch die Konkurrenz recht hoch ist in dem Bereich. Und
Ja.
ich frage mich, du hast dich eben auch als ehrgeizig beschrieben. Wie bist du mit dieser Doppelbelastung umgegangen? Also einerseits denke ich, dass du wahrscheinlich auch das Ziel hattest, gute Noten zu schreiben in der Schule und andererseits eben auch eine gute Leistung zu erbringen auf dem Ergometer
Ja.
und in den Rennen.
Ja, also so ein körperlicher Ausgleich, finde ich. Also ich merke das jetzt auch beim Arbeiten. Also ich arbeite halt 50% durch den Schlaganfall. Und ich merke halt, dass ich auch super gerne arbeiten gehe, aber dass ich gar nicht, dass ich möchte gar nicht den ganzen Tag arbeiten und meinen Kopf anstrengen, sondern ich bin froh, wenn ich dann auch Sport machen kann und wo ich meinen Kopf ausschalten kann. Und andererseits denke ich mir, ich will auch gar nicht den ganzen Tag Sport machen, weil das ist auch anstrengend und da verblödet man halt irgendwann. Also ich finde es dann ganz gut, dann auch wieder zur Arbeit zu gehen und wieder was für den Kopf zu machen. Also ich glaube, dass diese Kombination aus Schule und Sport eigentlich eine super gute Kombination ist, weil man halt im Sport auch viel Disziplin lernt und viel auch Konzentration oder halt auch auf Ziele hinzuarbeiten, was einem in der Schule super viel weiterhilft. Und
Total, ja.
deswegen ist klar, es ist eine zeitliche Doppelbelastung, aber irgendwie auch eine schöne Sache.
Ja, ich bin beeindruckt, dass du das so schilderst, weil ich habe mir so vorgestellt, wenn ich mich in deine Situation gedacht habe, so ja, dann hat man Druck, irgendwie in der Mathe-Klausur eine gute Note zu schreiben und gleichzeitig hat man Druck, eben die Leistung zu bringen, damit man im Zweier fahren kann. Und da kommen ja auch, je weiter man in seiner Ruderkarriere kommt, kommt ja dann auch des Trainers hinzu, Druck der Öffentlichkeit, dass man so denkt, ja, ich möchte da natürlich auch eine gute Figur abgeben.
Ich hatte halt, wie gesagt, das Glück, dass ich in der Schule einfach gut war, ohne dass ich viel machen musste. Also ich musste nicht super viel für die Klausuren lernen. Es flog mir eigentlich relativ gut zu alles. Aber es ist schon so, dass, also auch wie du sagst, wenn man halt kurz vor so einem großen Ereignis steht, also früher waren das dann die deutschen Meisterschaften, dann irgendwann war das halt die Weltmeisterschaft und dann waren das halt irgendwann halt die Olympischen Spiele, so immer das höchste oder das Zielereignis, dass man davor schon. Das habe ich jetzt vor Paris auch gemerkt, nicht mehr so entspannt im Kopf ist. Also das hat sich dann auch auf die Arbeit natürlich irgendwie ausgewirkt, dass ich da öfter mal irgendwie so angespannt war oder vielleicht auch schneller gestresst war, wenn man dann denkt, auch jetzt irgendwie, ich glaube, jemand, mein Kollege, der hat einen kleinen Schnupfen, jetzt irgendwie nicht, dass er mich ansteckt oder so. Also
Ja.
da man wird dann schon auch engstirniger, aber
Hast
das
du
ist ja nicht
denn da
immer so.
irgendwie? Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nee, genau, also es ist ja nicht immer so, dass man kurz vor so einem Großereignis steht. Und ja.
Ja, so phasenweise dann, ne? Genau wie du es beschrieben
Ja.
hast. Hast du denn Techniken, die dich motiviert haben, mental stark zu sein und zu bleiben?
Ja, also ich glaube, also es ist schon so, dass jemand im Rudern nur im Sommer Wettkämpfe hat und im Winter eigentlich nur trainiert. Und also gerade jetzt, wenn es so dunkel ist, das macht auch nicht immer Spaß. Das ist gar keine Frage. Also ich bin nie jeden Tag gerne zum Training gegangen. Es hat gab auch Momente, da habe ich geheult, weil ich dachte, ich habe keinen Bock da drauf. Das ist irgendwie alles scheiße und es ist kalt und nass und also ich könnte jetzt auch auf der Couch liegen bleiben. Aber wenn man dann halt wieder denkt, was man erreichen will und dass man halt natürlich mit jeder Einheit, die man macht, dem Ziel auch ein Stück näher kommt, das hat mich eigentlich immer genug motiviert. Also ja, also ich hatte halt wieder immer so das Ziel vor Augen und nicht den Weg dahin. Also genauso wie jetzt, als ich dann gesagt habe, ich fange wieder an zu rudern, ich möchte nach Paris fahren. Da habe ich nicht so sehr darüber nachgedacht, wie der Weg dahin ist, sondern ich habe einfach nur gedacht, da möchte ich hin. Und dann hab ich geguckt, okay, also was musst du dafür überhaupt machen? Ist das realistisch? Habe ich mich dann danach erst gefragt. Und dann dachte ich, ja gut, es wird auch Momente geben, wo du keinen Bock drauf hast, aber das Ziel ist einfach so schön, dass ich das erreichen möchte. Und also ich brauchte nie so einen externen Motivator. Also ich hatte immer dann eine gute intrinsische Motivation, auch früher schon. Also ich
Ja.
brauche auch nicht so als 1. Januar, jetzt fange ich was Neues an. Wenn ich ein Ziel habe, dann heute an.
Dann sofort.
Ja,
Ja,
es ist eine.
vorbildhaft. Das ist echt beeindruckend. Ja, ich überlege jetzt gerade noch, wie wir nochmal den Bogen zur Schule schlagen können. Deine Biografie ist einfach so beeindruckend, dass ich merke, ich verliere mich da gerade einfach in den Fragen. Also, was mich echt interessieren würde, wäre noch, inwieweit dich Lehrkräfte unterstützt haben in deinem Leistungssport, also in deiner Ruderkarriere, weil du hattest vorher deinen Tagesablauf oder deinen Wochen, so einen typischen Wochenverlauf von dir geschildert. Und da habe ich jetzt rausgehört, dass du auch am Wochenende unterwegs gewesen bist.
Ja.
Und ja, also vielleicht auch Trainingseinheiten. Hattest du auch Vormittagstrainingseinheiten?
Also unter
Wenn
der Woche, also ich bin dann schon natürlich auch zur Schule gegangen und die Unterstützung sah halt schon so aus, dass ich auch meine Klassenarbeit irgendwie nachschreiben konnte. Wenn ich halt
Ah,
freitags
okay.
schon zu irgendeinem Wettkampf anreisen musste, dann war ich nicht da und dann konnte ich die Klassenarbeit auch nachschreiben. Das war kein Problem. Und dann konnte man, wenn man irgendwie Leistungssport gemacht hat und irgendwelche Kader auch nachweisen kann, also dass man im Nationalkader war, konnte man seinen Numerus Clausus ein bisschen anheben. Also es ist ja auch schon so ein Entgegenkommen also nicht von der Schule, sondern von dem Land NRW dann. Das natürlich auch super attraktiv ist. Ich glaube, 0,2 konnte man den
Oh,
NC dann
das ist ja schon mal
anheben.
was. Ja.
Ja, also genau, je nachdem, was man studieren will, ist das ja dann auch, sind das die entscheidenden Punkte, ne?
Genau.
Und also ich fand es immer ganz cool, wenn ich dann montags zur Schule gekommen bin und dann die Lehrerin sagte, ja, herzlichen Glückwunsch, dass Sie irgendwie deutsche Meisterin geworden sind oder so.
Also,
Fand
Sie
ich
haben
immer
das
ganz cool. Das hat mich
mitverfolgt.
dann auch
Cool.
motiviert.
Ja, klar. Also,
Ja,
hattest
also
du
halt, klar, wenn das
Fans?
halt auch gesehen wird, ne, oder wenn man dann bei der Jahresabschlussveranstaltung auch irgendwie geehrt wird von der Schulrektorin, das ist schon ganz cool. Also, also wenn man halt auch merkt, so das wird respektiert und man muss nicht dagegen kämpfen, dass man Leistungssport machen darf, sondern es wird eigentlich gerne gesehen.
Das klingt so, als hättest du da gut Rückendeckung gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte nie das Gefühl, dass irgendwer gegen mich ist.
Toll. Und fällt mir jetzt auch noch ein, die Frage, hat dein Trainer dich nach deinen schulischen Noten gefragt? Also spielte das eine Rolle, dass das eine Voraussetzung war, vielleicht auch weiterzukommen?
Also eine Voraussetzung war es nicht, wobei er schon auch gefragt hat. Und wenn jetzt irgendwie eine Klausur anstand, also ich glaube jetzt einen Tag vor der Abiturklausur habe ich jetzt nicht trainiert, da habe ich dann auch nochmal ins Buch geguckt. Der hat schon auch gefragt, so wie es läuft in der Schule und der hat jetzt nicht nach einzelnen Klausuren gefragt, aber insgesamt, ob es gut läuft. Und ich glaube, der hat auch mit meinen Eltern gesprochen, ob das so in dem Rahmen mit dem Sport auch in Ordnung ist, dass ich das mache und also es war schon auch immer ein Thema, dass man in der Schule auch gut ist. Und es ist auch so, dass man, also nach der Schule, wenn man Leistungssport machen möchte, dass man auch vorweisen muss, dass man eine duale Karriere hat. Also das heißt, du kannst nicht nur Sport machen und gefördert werden, sondern du musst immer auch nachweisen, dass du studierst oder dass du in der Sportfördergruppe der Polizei bist. Also die Sporthilfe, die Stiftung Deutsche Sporthilfe, die achtet auch darauf, dass du noch was anderes machst außer Sport. Weil alle wissen, mit Sport kannst du nicht das Geld verdienen, um später davon leben zu können. Das ist ein netter Dazuverdienst oder ein Taschengeld ist es eher, aber mehr ist es nicht.
Mehr ist es nicht, ne?
Ja.
Ja, das
Ja,
wird jetzt ja auch vielfach kritisiert. Ja, super spannend. Ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal von Schule ein bisschen Abstand nehmen. Und mich würde es einfach nochmal total interessieren, wie du Paris erlebt hast. Ich weiß, dass die SportlerInnen da ja im Olympischen Dorf untergebracht sind.
Ja.
Und ja, wie war da so die Atmosphäre? Wie sah so ein Tag von dir aus? Ich weiß, du hast da auch bei Insta viel gepostet, was mega spannend war, weil man da mal so einen
Ja.
Blick durch Schlüsselloch quasi werfen konnte. Und wenn ich
Ja,
dich jetzt schon
das.
mal hier habe, erzähl doch noch mal gerne, wie es da so war, was du erlebt hast.
Das ominöse olympische Dorf.
Genau.
Das ist so, ja, das ist ganz spannend. Also, ich meine, als ich das erste Mal in London war, da gab es Instagram noch nicht so krass. Also da war es wirklich noch super ominös, weil auch keine Presse rein darf. Es dürfen halt wirklich nur Athleten und Trainer und Physios und man kann auch ab und zu mal einen Gast mit reinnehmen, aber
Auch jetzt noch.
das ist
Nicht
auch,
nur.
also genau, Presse darf nicht rein, ja. Das ist auch gut so, weil das Dorf ist wirklich unser Rückzugsort. Also wir haben ja überall Presse an der Strecke, in der Stadt, aber im Dorf, da gehören die einfach auch nicht hin. Also so ein typischer Tag sah im Endeffekt so aus, dass wir halt morgens aufgestanden sind. Es war bei uns schon meistens irgendwie um 6:30. Man hat sehr lange Wege immer, auch der Weg zur Mensa. Also man muss da wirklich 10 Minuten erstmal einplanen, bis man in der Mensa ist und dann nochmal 10 Minuten,
So
bis man.
groß.
Ja, also das Dorf ist, also das ist wirklich halt ein kleines Dorf und da wohnen, ich glaube, 20.000 Menschen passen da rein. Also das ist riesig und die
Ja,
Mensa
das
ist
ist ein
halt,
großes Dorf.
ja, die Mensa ist dementsprechend groß. Also es ist nicht so eine Schulkantine, wo irgendwie 10 Tische sind, sondern, also ich glaube, die war 500 Meter lang, die Kantine. Und genau, da musst du halt auch dann erstmal zusammensuchen. Und da musst du von der Kantine noch zum Shuttle, da musst du erstmal gucken, das ist, also da gab es irgendwie 10 Abfahrtsgleise quasi für die Busse. Also da musst du erstmal gucken, wo dein Bus fährt zu deiner Wettkampfstätte. Also man muss halt sehr viel Zeit einplanen. Und ich sage mal, alleine, wir haben morgens sind wir dann 2 Runden rudern gegangen, also 8 Kilometer, das dauert so eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Da waren wir dann aber 5 Stunden. Also ich bin aus dem Haus gegangen, aus der Wohnung und war nach 5 Stunden wieder zurück für eine Dreiviertelstunde Rudern mit halt dann Frühstücken und zur Strecke fahren und alles. Also das ist, der Tag geht da einfach rum, ohne dass man was macht.
Naja, ihr seid gerudert, aber
Ja, aber also im Verhältnis,
ich
also es
weiß,
ist
was
wirklich
du meinst.
viel Weg überall hin. Und genau, man kann halt total viel machen auch im Dorf. Und also es gibt dann also einen Aufenthaltsbereich, also wo man dann Billard spielen kann oder Airhockey oder Flipper und da gibt es dann ein Café, wo man so ein Costa-Café sich machen kann. Also es gab eine riesige Fitnesshalle, so ein Fitnesscenter. Also ich kann das gar nicht mehr alles aufzählen, was man da alles machen konnte. Und das hat einfach riesig. Man konnte sich so Fahrräder nehmen und dann einfach im Dorf mit dem Fahrrad umherfahren. Und das,
Cool.
ja, das war ganz cool. Mein Bruder hat mich einmal besucht mit einem Freund zusammen. Und dann haben wir auch den ganzen Nachmittag, ich glaube, die waren auch total überwältigt von der Größe des Dorfs, einfach,
Ja.
ja, einfach einen Nachmittag da verbracht und also es war einfach super schön. Alles mega aufregend auch, weil man irgendwie alles sehen will, obwohl es gar nicht geht. Also ich weiß bis heute nicht, wo Kanada ihr Haus hatte, aber ja, also es ist, ja, man kann einfach super viel sehen und erleben und dann auch die Menschen, die da rumlaufen natürlich. Also es sind ja zum Großteil auch Sportler. Und gerade bei den Paralympischen Spielen sind das ja alles Sportler mit Einschränkungen. Und das halt so zu sehen, dieses Miteinander, wie einfach die Sportler auch miteinander umgehen, weil alle ja irgendwo eine Einschränkung haben und dass halt das total normal ist, wenn da Leute im Rollstuhl fahren oder wenn Blinde mit ihrem Blindenstock gehen oder dass jemand vielleicht nur einen Arm hat oder Prothesen. Also jeder Zweite hatte dort eine Prothese. Und das war irgendwie ganz cool, dass es halt einfach so normal war. Das war halt ja, also jetzt so im Alltag, Menschen mit Prothese sind ja schon noch eher die Seltenheit. Und wer natürlich auch dementsprechend immer irgendwie geguckt, hat man das Gefühl. Und das
Ja,
war halt
das
dort
ist
gar nicht
leider,
so.
glaube ich, häufig so noch, ne? Und da war das ganz normal, gehörte
Da war
zum
es normal, ja.
Alltagsbild. Toll. Und würdest du den Spirit da auch anders beschreiben als bei den Olympischen Spielen in London und Rio? Du hast jetzt ja wirklich den Vergleich.
Ja, also es ist schon anders, weil ich finde, dass der Zusammenhalt noch größer ist. Ich weiß nicht, ob ich das nur so wahrgenommen habe, weil ich vielleicht auch ein bisschen entspannter war als in Rio. Also ich hatte das Gefühl, dass wir in Rio unter einem enormen Druck standen, was so die Leistung angeht. Und das hatte ich in Paris, da haben wir uns selbst den Druck gemacht, eine Medaille zu holen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass man das jetzt irgendwie machen muss. Und alle haben immer gesagt, naja, also klar wäre das cool, aber wenn wir das halt nicht schaffen, dann geht die Welt nicht unter. Also es war halt alles.
Dabei sein ist alles.
Ja, nee, das, also da werde ich immer böse.
Ja, oh. Ich
Also
dachte so in der die Außenwahrnehmung,
ja, genau, ja
dass
doch. Also schon so, dass halt hatte ich das Gefühl, dass so bei den Paralympischen Spielen, glaube ich, das immer noch so, ja, aber schön, dass ihr dabei seid. Das ist schon noch ein bisschen so. Und bei den Olympischen Spielen ist es schon so, ja, jetzt müsst ihr auch eine Medaille holen. So die Erwartungshaltung von, also von der Allgemeinheit, auch was so in den Medien, wie das so dargestellt wird. Ne?
Genau, das meinte ich.
Der Medaillendruck ist bei Olympia schon höher als bei den Paralympischen Spielen. Und dadurch wird es natürlich so ein bisschen verbissener. Also ich habe das Gefühl, dass wir in Paris mehr gelacht haben als in London oder in Rio, weil es einfach die Stimmung ein bisschen entspannter war.
Ja, ich glaube, Wir sind erstmal für heute durch. Ich merke gerade, dass ich total beflügelt bin von deinem Werdegang. Danke dir einfach wirklich ganz, ganz herzlich dafür, dass du das mit uns geteilt hast hier.
Ja, gerne.
Einen schönen Abend wünsche ich dir noch.
Ja, dir auch.
Ja, danke.